Nach Waldmünchen nahm uns zunächst der Fahrer eines LKW ohne Plane mit. Einige Zeit später musste er über eine Nebenstraße zu einem abseits gelegenen Ort. Wir hatten Glück, denn anschließend fanden wir einigermaßen Platz auf einem halbvollen Panjewagen, der von zwei echten kleinen zottigen Russenpferden gezogen wurde. Ein Gärtnereibesitzer kutschierte ihn, der hernach irgendwo nach Rötz abbog. So brauchten wir nur die letzten Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Jeder von uns gab sich Mühe, seine Unruhe, seine Spannung oder seine Befürchtungen vor dem anderen zu verheimlichen. Auf der augenblicklich leeren Landstraße fingen wir wieder einmal an, Filmmelodien zu pfeifen, auf die wir große Stücke hielten, bis wir die Dächer Waldmünchens deutlich vor uns sahen.
Sie waren am Ziel, zwei junge deutsche Männer, die man wenige Tage zuvor aus einem amerikanischen Kriegsgefangenenlager in der Nähe des Bayerwaldstädtchens Kötzting entlassen hatte. Beide waren sie 19 Jahre alt, beide stammten sie aus Oberschlesien. Der eine hieß Heinz Piontek. Das sollte später noch ein Name mit Klang werden. Im Jahre 1979 jedenfalls ermittelte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, dass Heinz Piontek der mit den meisten Literaturpreisen ausgezeichnete westdeutsche Autor sei, noch vor Günter Grass, Heinrich Böll und Siegfried Lenz. Über 60 Bücher, Gedichte, Romane, Essays hat Piontek veröffentlicht. In mehr als 20 Sprachen wurden sie übersetzt. Und dennoch, ab den 90er Jahren wurde es immer stiller um den Autor. Man hörte, er habe sich geplagt von schweren Depressionen weitgehend zurückgezogen, gehe kaum mehr aus dem Haus, spreche mit niemandem mehr. Im Oktober 2003 ist Heinz Piontek in einem oberbayerischen Alten- und Pflegeheim verstorben, vereinsamt und vergessen. Fast so, wie er es in dem Roman Dichterleben mit dem Schriftsteller Reichsberger als Helden Jahre zuvor beschrieben, um nicht zu sagen, prophezeit hatte. Dieser Roman hatte noch einiges Aufsehen erregt, was sich von den folgenden Büchern nicht mehr sagen lässt. Eine zweibändige Autobiografie erschien Mitte bzw. Ende der 80er Jahre ohne nennenswerte Resonanz. Das heißt, in dem kleinen Städtchen Waldmünchen an der bayerisch-böhmischen Grenze erinnerte man sich. In einer Buchbesprechung im Waldmünchner Heimatboten hieß es:
Welch ein literarischer Glücksfall für unsere Heimatstadt. Bisher wurde unsere kleine Grenzstadt in der autobiografischen Literatur oder in Reiseberichten nur ein einziges Mal erwähnt, nämlich damals, als im Jahre 1833 der französische Dichter und Staatsmann François-René Chateaubriand bei einer Passkontrolle in unserer Grenzstadt festgehalten wurde. Und nun bildet Waldmünchen erneut das Szenarium für eine Autobiografie, in der Heinz Piontek das Chaos des Jahres 1945 schildert.
Es war also eine verrückte Zeit, es war wirklich so. Es war unbegreiflich irgendwie, was da alles passiert ist. Wenn ich nochmal zurückdenke an die Flucht, die wir da hatten. Es lag also so meterhoch an den Straßen Waffen, Munition, Ausrüstungsgegenstände und Tote. Es war... Man kann es also nicht beschreiben. Es war so grausam, dass man es nicht sagen kann.
Nach all den schrecklichen Erfahrungen schlug im Mai 1945 die Stunde der Überlebenden, so der Titel des zweiten Bandes von Pionteks Autobiografie. Ein solcher Überlebender war und ist Werner Schütze. Er wohnt noch heute in Waldmünchen, hat dort seine jetzige Frau kennengelernt. Wie Heinz Piontek stammt er aus Schlesien, allerdings aus Niederschlesien. Er kam auch ein paar Mal in Kontakt mit Piontek, damals in diesen verrückten Wochen und Monaten nach Kriegsende. Hergestellt hatte den Kontakt Hans Michalski. Er ist jener Freund, mit dem Piontek, so jedenfalls lesen wir es in der Autobiografie, zu Fuß unterwegs war nach Waldmünchen.
Später, auf einer der ansteigenden Straßen zur Stadtmitte, erblickten wir zwischen unversehrten Häusern rechts und links immer wieder solche, die Granattreffer, MG-Einschüsse, schwere Kratzer vorzuweisen hatten. Auch einige, die halb oder ganz abgebrannt waren. Ohne weiteres konnten wir in die offenliegenden Dächer hineinschauen, zuweilen in Fensterhöhlen. Helle Mauern hatten merkwürdig geflammte Muster aus Ruß. Aber Waldmünchen wirkte keineswegs tot. Nicht einmal ein Schleier aus Unglück und Trauer lag über der Stadt. Zwischen dem gelegentlichen Knirschen von Scherben unter unseren Stiefelsohlen vernahmen wir von überall her ein Hämmern, Pochen, Sägen, Rumoren, dazu das Ausrufen von Anordnungen oder besserwisserisches Dagegenschreien. Das alles hörte sich nahezu munter an. Wir begegneten Einheimischen, auch vielen Flüchtlingen. Am Kirchturm hatte eine Granate ein beachtliches Loch in die Glockenstube gerissen, sodass man einen erzenen Glockenmantel zu sehen meinte. Immerhin, der Turm stand noch. Das Haus nebenan, zu dem mich mein Freund hingeführt hatte, stand nicht mehr. Gänzlich in sich zusammengestürzt, bildete es jetzt einen Hügel aus Ziegeln, Mörtelschutt, zersplitterten Fensterrahmen, Türfüllungen und verbogenen Eisenträgern.
In jenem Haus, so hatten Heinz Piontek und sein Freund gehofft, würden sie Linda Grafenberger antreffen, eine patente und beeindruckende Frau, die mit der 17-jährigen Tochter Hanna nach Waldmünchen flüchtete, nachdem ihre Wohnung in Würzburg ausgebombt worden war. Sie hatte Pionteks Freund, den es wenige Wochen vor Kriegsende mit seiner Wehrmachtseinheit nach Waldmünchen verschlagen hatte, angeboten, wenn alles vorbei sei, könne er sich bei ihr melden. »Sie haben ja sonst niemand«, hatte sie zu ihm gesagt. Jetzt war sie selbst zum zweiten Mal ausgebombt worden. Denn das Haus neben der Waldmünchner Stadtkirche war dem Beschuss amerikanischer Artillerie bei den allerletzten Kampfhandlungen zum Opfer gefallen. Heinz Piontek und sein Freund fragten einen Passanten, ob er nicht wisse, wo die Bewohner des zerstörten Hauses direkt neben der Kirche abgeblieben seien.
Auf der linken Seite, weit hinten, sehen Sie, steht ein Geschäft, eine Spezereihandlung, sagte er zu Hans. In diesem Geschäftshaus werden Sie Frau Grafenberger gesund und munter antreffen.
Heinz Piontek hat seine Autobiografie in gehörigem Abstand zu den Ereignissen niedergeschrieben. Und er hat einige Dinge verändert. Teils, weil er sich nicht mehr genau erinnerte, teils aus Rücksicht auf lebende Personen, wie er schreibt. Den Freund, von dem jetzt schon mehrfach die Rede war, nennt er im Buch Hans Michnik. In Wahrheit aber hieß er Hans Michalski. Seine Witwe Gertrud lebt noch heute in Waldmünchen.
Den Piontek hat mein Mann schon in Oppeln in der Schule kennengelernt, am Burggymnasium. Und der ging aber ein paar Klassen unter ihm. Sie wollten ihn mal zum Klassentreffen einladen, weil es eben der Piontek ist. Aber er hat überhaupt nicht reagiert drauf und da war nichts. Und mein Mann ist gefangen genommen worden bei Mies. Und von Mies kam er dann nach Weiden. Und von Weiden kam er nach Schöntal.
In Schöntal, einem weiteren amerikanischen Gefangenenlager nahe Waldmünchen, traf Hans Michalski dann Werner Schütze. Die beiden blieben fortan zusammen und wurden auch gemeinsam nach Waldmünchen verlegt, wo sie schon bald für die Amerikaner arbeiten durften.
Und der Hans, der hat ja in der Küche gearbeitet. Und wir waren uns damals gar nicht so grün, muss ich ehrlicherweise sagen, denn wir hatten nichts zu bieten, wir haben ja nichts gekriegt. Und der Hans, die haben uns also auch nichts zu essen mitgebracht. Und damals ging eigentlich alles ums Essen. Wir hatten ja mal Hunger. Ich war 16,5 Jahre oder sowas, so 17 Jahre alt.
Nachts währte es lange, bis ich einschlief. Vorher drängte sich mir geradezu zwanghaft eine Vorstellung auf. Ich glaubte zu sehen, wie wir uns in den Augen der meisten Waldmünchner widerspiegelten. Dahin, unser Nimbus, zu den jüngsten Offizieren der Wehrmacht zu gehören. Nunmehr nahm man uns realistisch wahr. Als 20-jährige Nichtstuer, Eckensteher, Esser in einer Armenküche, bloß Pfennige im Beutel, herumzigeunernd in abgetragenen, grässlich schwarzen Monturen.
Auch wenn nicht alle Flüchtlinge für alle Waldmünchner nur Taugenichtse und abgerissene Hungerleider waren, einfach war das Verhältnis zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen sicher nicht. Man sollte gar nicht in jedem Fall Bösartigkeit unterstellen. Auch Gertrud Michalski, Selbstvertriebene, zeigt heute rückblickend sogar Verständnis für die damals manchmal arg reservierten Waldmünchner.
Also ich, wenn mir jetzt heute vorstellt, dass in mein Haus da 5 Leute einquartiert würden und ich werde überhaupt nicht gefragt, ob ich das will und ich kann mir die auch gar nicht raussuchen. Ja. Also ich wäre vielleicht schon auch sauer, ne? Also gut, ich müsste das machen, aber begeistert wäre ich auch nicht davon.
Viele Waldmünchner hatten mit Beschlagnahmungen durch die Amerikaner zu leben oder auch mit Flüchtlingen, die ihnen einfach ins Haus gesetzt wurden. Anneliese Balk war damals noch ein junges Mädchen, erinnert sich aber bis heute genau, wie es nach Kriegsende in ihrem Elternhaus zuging.
Da haben wir noch Flüchtlinge gehabt drin im Zimmer, ein altes Ehepaar von Schlesien. Und da war mein Vater schon nicht mehr da. Dann ist ein Soldat gekommen, hat geschaut, ob wir ein Bad haben. Ja, wir haben ein Bad. Also es kommen die Soldaten zum Baden. Und die musste geheizt werden beim Badeofen von der Küche aus. Und da hat meine Mutter und der alte Herr da, der Schlesier, haben aber festgeschürt, damit viel Wasser da war. Da sind dann die 10 Soldaten einer nach dem anderen zum Baden gekommen. Und mich haben sie versteckt, damit mich keiner gesehen hat. Ich habe nicht oben aus dem Zimmer raus dürfen. Aber erst vorher war es noch schlimmer. Da hat in dem Zimmer, in der Größe und drüben, das ist dasselbe Zimmer, eine Frau gewohnt, die war von Düsseldorf. Die hat dann hier entbunden und ihre Mutter und einen Hund haben sie gehabt und ihren Freund. Die haben in den 2 Zimmer gewohnt. Und in dem kleinen Zimmer hat eine Frau mit ihrer Tochter gewohnt, die hat gearbeitet bei der Militärregierung. Und wir haben alle zusammen ein Klo gehabt, ein Bad und eine Küche.
Aus diesen Schilderungen wird deutlich, wie extrem knapp in diesen Jahren der Wohnraum bemessen war. Heinz Piontek konnte also von Glück sprechen, wenn er überhaupt irgendwo ein Dach über dem Kopf finden würde. Anfänglich beherbergte ihn Linda Grafenberger. Auch ihren wirklichen Namen hat Piontek sicher abgeändert. Später kam eine zweite Frau ins Spiel. Im Buch wird sie Frau Andergast genannt. Eines Tages kam sie auf dem Marktplatz mit dem jungen Piontek ins Gespräch.
Ich wunderte mich, dass sie über Hans und mich recht gut Bescheid wusste. Das hing damit zusammen, dass sie nur wenige Hausnummern von uns entfernt wohnte, wo ihr Mann der Besitzer eines Schmuck- und Silberwarengeschäftes war.
Ja, das die beschreibt er eigentlich mit dem Namen sehr genau. Die Andergast war ja Schauspielerin, ne? Die hat dann auch noch Konzerte gegeben nach dem Krieg.
Schauspielerin und Sängerin. Eine aus der Waldmünchner Kleinstadtgesellschaft herausragende Person also. Eine Art anderer Gast. Das war diese Frau Andergast. In Wahrheit hieß sie Kellermann, stammte aus München und war mit einem Waldmünchner Geschäftsinhaber verheiratet.
Der Herr Kellermann, der war das, was man heute vielleicht als königlichen Kaufmann bezeichnen würde. Ein Kaufmann von der alten Schule. Wir haben also selber viel bei Kellermann gekauft. War ja eigentlich früher das Haus, wo man gut kaufen konnte. Schuhe und Uhren. Passt zwar nicht ganz zusammen, aber es war so.
Und wie es sich für so einen Kommerzienrat alter Schule gehörte, leistete er sich schon vor dem Krieg einen gewissen Luxus. Zum Beispiel einen Obstgarten mit Holzhäuschen etwas außerhalb der Stadt. Frau Kellermann, alias Andergast, erzählte dem jungen Piontek, dass sie Angst habe, Diebe könnten ihr die ganzen Früchte stehlen. Schnell wurde man sich einig. Heinz Piontek dürfte im Gartenhaus wohnen, musste jedoch im Gegenzug die Obstbäume bewachen. Denn solche herrlichen Früchte weckten in der damaligen Notzeit natürlich Begehrlichkeiten.
Die Lage war so, dass alles geklaut wurde, was nicht nied- und nagelfest war, was man haben konnte. Es ging ja hier auch die Flurwächter in der Gegend rum, die immer aufpassen mussten, dass die Kartoffeln und die Leute sind mit dem Fahrrad gegangen und haben den Weizen ausgedroschen und lauter so Zeug wurde gemacht. Aber ich kann mich erinnern, dass hier auch schwarz geschlachtet wurde im Trefer unten. Aber es war eine verrückte Zeit, das muss man also sagen. Vielleicht in dem Zusammenhang, weil wir vorhin von Zigaretten noch geredet haben. Ich habe ja gesagt, der Lechner-Doktor hat mich operiert, dann bin ich hintergegangen zum Bezahlen. Und ich glaube, die Operation sollte 70 oder 80 Mark damals kosten. Dann hat er gesagt, haben Sie nicht eine Schachtel Zigaretten? Dann habe ich ihm 2 Schachtel Zigaretten gegeben, das war das Salär für die Operation. Ja.
Zigaretten waren es letzten Endes auch, die Werner Schütze mit Heinz Piontek in Kontakt brachten. Der gemeinsame Freund Hans Michalski wusste, dass Werner Schütze dank seiner Arbeit bei den Amis relativ leicht größere Mengen an Tabak organisieren konnte. Er erzählte ihm von einem jungen Schlesier, der etwas außerhalb der Stadt in einem Gartenhäuschen lebe und dringend Zigaretten brauche. Der sei künstlerisch begabt und könne Bilder malen.
Das Bild hat er gemalt, weil er Zigaretten wollte. Ja, das ist nichts anderes, ganz einfach. Das soll mich darstellen. Deswegen ist es ja auch nicht so ganz gelungen, gell?
Obwohl sich Werner Schütze nicht sonderlich gut getroffen fand, hat er das Bild bis heute aufbewahrt.
Der hat dann nicht immer gemalt oder so. Wir haben uns auch unterhalten und haben uns draußen da rumgelümmelt im Garten. Das war ja ein wunderschöner Garten, großer Garten. Das war alles zu ringsrum, war alles verwachsen. Und man fuhr durch so eine Hohlgasse, fuhr man da hoch oder ging man da hoch.
Anfangs lebten wir in unserem sommerlichen Garten wie auf einer Insel. In einer apfelgrünen Windstille und Euphorie, in der weder die eigenen Kümmernisse noch das Unheil und die Probleme anderer vorhanden schienen. Aber das Traumhafte unserer Eremitage hielt uns nur kurze Zeit gefangen. Allein schon die Zusammenkünfte unserer heimatlosen Clique in der Volksküche konnten uns auf die Dauer nicht gleichgültig lassen.
Was Piontek hier mit Volksküche bezeichnet, war das Wirtshaus mit Hausnamen Rurfen. Dort kamen vor allem Flüchtlinge zusammen. Jeder hatte dort seinen Stammplatz. Und gegen Abgabe der Essensmarken bekam man eine extra große Portion. Der Rurfenwirt scheint ein großes Herz gehabt zu haben für all die Gestrandeten der damaligen Zeit. So einer war auch Hermann Balk, gebürtig aus Amberg, der als ganz junger Kerl noch in den U-Boot-Krieg geschickt worden war. Zuletzt in einem sogenannten Ein-Mann-U-Boot. Das war eine bessere schwimmende Badewanne ohne Navigationsmöglichkeit, aber bestückt mit 2 Torpedos. Und damit setzte man 18-, 19-Jährige irgendwo im Meer aus. Hermann Balk hat das alles überlebt, geriet schließlich nach Waldmünchen und hat dort am sich wieder neu organisierenden Amtsgericht erst einmal eine Anstellung als Schreiber gefunden. An Heinz Piontek erinnert er sich noch. Der musste nämlich tagtäglich auf seinem Weg vom Obstgarten in die Stadt am Amtsgericht vorbei. In die Stadt ging er unter anderem auch deshalb, um beim Rurfenwirt zu essen.
Zu ihm darf ich jetzt sagen, der Ruf war eingesperrt, der hat ein paar Jahre Zuchthaus gehabt, weil er im Dritten Reich schwarz geschlacht hat. Und nach Kriegsende ist er entlassen worden und war zu allen Leuten noch relativ freundlich. Ich bin da ja auch hingegangen und da hat er gesagt, ja, du hast die Marken abgegeben, du kannst essen. Und haben wir eine Vorspeise gekriegt und eine Hauptspeise. Aber jeden Tag konnte man sagen, was es gibt. Also es hat an einem Tag hat's einmal dann eine Milchspeise gegeben, nein, zweimal in der Woche Milchspeise und sonst hat man Fleisch gekriegt. Und war preiswert, da hat man fürs Essen einen Markt gezahlt. Ja, und da waren dann alle, die irgendwie entwurzelt waren. Zum Beispiel der Spät-Josef, seine Frau und seine Tochter. Die waren ja enteignet, da war der Treuhänder auf der Spätfabrik. Die waren alle doch zum Essen dort.
Die Spätfabrik, das war der ganze Gewerbestolz der Stadt Waldmünchen gewesen. Seit 1827 wurden hier unter anderem Uniformtuche aller Art für die bayerische Armee sowie Mantel- und Lodenstoffe produziert. Sie war eine der bedeutendsten Tuchfabriken Süddeutschlands. Nach Kriegsende wurde sie erst einmal von den Amis besetzt.
Vorerst waren ihre Tore zugesperrt. Niemand durfte hier arbeiten. Das Haus war mit amerikanischen Infanteristen voll belegt. Diese schlauen, bequemen GIs hatten sich sozusagen einen kleinen Schwarm von Trossbuben oder Trossknechten zugelegt. Sie machten ihnen die Betten, säuberten die Badezimmer, spülten das Essgeschirr ab, brachten die Gamaschenschnürschuhe, auch Halbschuhe, auf Hochglanz. Kurz, sie kümmerten sich fleißig darum, den Siegern durch Reinlichkeit und Behaglichkeit das Leben zu versüßen. Ihre Löhnung war zwar minimal, doch Geld gab nicht den Ausschlag für sie, sondern die amerikanische Verpflegung.
Naja, ich weiß halt bloß, dass man alle unterwegs war, dass man eine Magermilch gekriegt hat, hat man sie anstellen müssen später. Und ich habe Ehren aufgelesen. Und auf Müll gebracht, dann habe ich ein paar Pfund Müll dafür gekriegt. Und das war dann auch große Gnade.
Also ohne Bezugsschein hat man damals bekommen. Rindsblut, die Salzheringe und was war noch ein großer Begriff.
Das jetzt nicht mehr. Das naja, die Rationen waren natürlich nach wie.
Es ist nach dem Krieg weniger gewesen wie während des Krieges.
Ja.
Aber Notleiden hat in Waldmünchen niemand gebraucht. Jeder hat irgendwie Beziehung gehabt zu einem Landwirt oder hat ein paar Obstbäume gehabt.
Der hat gesagt, wir haben Hühner gehabt, wir haben Gänse gehabt, wir haben bloß im Garten gehabt. Hasen haben wir gehabt, ja, schon während des Krieges. Und dann haben wir Verwandte gehabt, die haben ein Feld gehabt, da konnten wir uns noch mehr anbauen, Gemüse anbauen. Und im Garten hat man natürlich Gemüse anbaut. Also da ist es dann schon einigermaßen gegangen. Mit Mehl war es halt schlecht und Zucker, was man halt kaufen hat müssen.
Das allermeiste kaufen musste sich auch Heinz Piontek. Dazu brauchte er aber erst einmal Geld und wichtiger noch Bezugsscheine. Die aber bekam man nur, wenn man eine Arbeitsstelle nachweisen konnte. Der Wächterposten im Obstgarten von Frau Andergast konnte kaum als solche gelten. Man strich Piontek daher auf dem Waldmünchner Rathaus kurzerhand die Bezugsscheine für Nahrung und Kleidung. Die Lage wurde also bedrohlich. Wäre da nicht Bert Kowalski gewesen, so zumindest sein Name im Buch. Auch er war einer der vielen Flüchtlinge aus Schlesien. Unter Landsleuten half man sich natürlich, so gut es eben ging. Bert Kowalski jedenfalls gelang es, Heinz Piontek an die Amerikaner zu vermitteln. Sie stellten ihn in den Räumen der Spätfabrik als Schildermaler ein. Einziges Problem war, Piontek konnte weder Englisch, noch hatte er die geringsten Kenntnisse, was die Arbeiten eines Anstreichers und Malers betrafen. Eines Tages gesellte sich ein GI zu Piontek in die Malstube.
Er sprach fließend, geriet ins Erzählen. Unverhofft lachte er auf, dann bildete er einfache Sätze, sprach fast jedes Wort betont deutlich aus und nahm auch sein Mienenspiel zur Hilfe, seine Hände. Einmal trampelte er laut auf der Stelle. So erfuhr ich, dass er aus einer der Vorstädte von Phoenix, Arizona stamme, verheiratet sei und seine Freizeit gern mit Angeln verbringe. Plötzlich machte er eine Pause, die Stirn voller Kummerfalten, und deutete auf meine weiße Tafel. Der schwarze Lack, den ich viel zu dick aufgetragen hatte, lief aus den Buchstabenumrissen in Fäden nach unten. Jetzt neigte sich der GI auch noch über meine Schrift, als müsse er sich die Patzer haarklein einprägen. Darauf machte er ein paar Schritte und hockte sich am anderen Ende der Werkstatt vor eine niedrige Truhe hin, die ich zuvor nicht beachtet hatte. Die war angefüllt mit Schriftschablonen. Alphabete in verschiedenen Größen, zahlreiche Abkürzungen, Warnungen aus mehreren Wörtern, sogar ganze Sprüche, die Autofahrer ermahnten. »Be careful, death is so permanent.« Alles säuberlich ausgestanzt aus einem biegsamen Material. Wortlos nahm sich nun mein Besucher die Ausbesserung des Schildes vor und unterwies mich dann, indem er jeden Handgriff übertrieben langsam ausführte, im Umgang mit Malerschablonen. Durch sie wurde das Hinmalen von Schriften beinahe risikolos, eine Routinearbeit, aber mit gestochen scharfen Resultaten. Nun wusste ich nicht, wie ich meinem Beistand danken sollte. Doch wahrscheinlich sah er mir die Freude und Erleichterung an, denn er wurde richtig vergnügt und drückte mir sein halbvolles Zigarettenpäckchen in die Hand.
Eine solche Verbrüderung mit dem Feind war von der amerikanischen Militärführung nicht gern gesehen. Anfänglich zumindest. Später wurde dergleichen wohl einfach geduldet. Werner Schütze hat Ähnliches erlebt.
Wie ich dann die erste Zeit in Schöntal in der Kammer gearbeitet habe, da hingen überall die Bilder von Konzentrationslagern, also Berge von Leichen, und überall stand drunter, schließe keine Freundschaft. Die wurden also auch systematisch, ich will nicht sagen aufgehetzt, aber die wurden darauf aufmerksam gemacht, das sind Deutsche und die müssen wir mit Vorsicht genießen, so ungefähr. Bloß durch die ständige Beziehung hat sich das dann geändert.
Und Werner Schütze weiß auch noch ein erstaunliches Beispiel dafür zu erzählen, wie weit die Freundschaft mit den Amerikanern gehen konnte.
Wir waren fast befreundet und mir hat auch einer angeboten, der war schon älter und hatte ein Geschäft in Amerika, er würde mir eine Ausbildung bezahlen. Er hat mich mal gefragt, was wolltest du denn werden? Dann habe ich gesagt, ich hatte also einen Vertrag mit den Junkerswerken in Dessau. Ich wollte dort Flugmotoreningenieur werden. Und er sagt, und was machst du jetzt? Ja, sag ich, mache ich gar nicht, keine Chance. Und was müsstest du machen? Ja, ich müsste nach München wahrscheinlich, auf Technische Universität. Ja, ich bezahle dir das, wenn du das schaffst, dann gibst du mir das Geld zurück. Wenn du es nicht schaffst, ist für mich das Geld verloren. Da habe ich mich nicht getraut. Ich kannte niemanden dort und wie gesagt, Das A und O war das Essen. Man kriegte nirgends was. Man kriegte in München sowieso keine Unterkunft. Man wusste nicht, wo man hin sollte. Und ich hatte überhaupt niemanden, der mir irgendwie helfen konnte.
So jemanden hatte auch Heinz Piontek nicht. Er aber wagte den Schritt, nach München zu gehen. Während seiner Zeit in Waldmünchen war ihm klar geworden, dass er schriftstellerisch, vielleicht auch journalistisch tätig werden wollte. Er hatte sich sogar getraut, Erich Kästner zu schreiben, dem weithin bekannten Feuilleton-Redakteur der damals bereits von den Amis lizenzierten Neuen Zeitung. Ja, Kästner hatte sogar einen Aufsatz von dem gerade einmal 20-Jährigen abgedruckt. Obwohl auch Heinz Piontek die von Werner Schütze geschilderten Ängste gekannt haben dürfte, machte er sich auf nach München, auch wenn dort niemand auf ihn wartete. Nach gut 300 Seiten, auf denen Heinz Piontek das Leben in Waldmünchen bei Kriegsende 45 geschildert hat, bildet die Ankunft in München den Abschluss seiner Autobiografie. Wie es danach mit ihm weiterging, kann man vor allem in seiner Romantrilogie »Die mittleren Jahre«, »Dichterleben« und »Juttas Neffe« nachlesen. In diesem Sinne markiert das München-Kapitel am Ende von »Stunde der Überlebenden« einen Neuanfang.
München roch nach Asche. Meine Sachen schleppend, trieb ich mit der Masse der Angekommenen durch die Halle, in die unser Zug soeben eingelaufen war. Der Hauptbahnhof ein Sackbahnhof. Es dämmerte weit und Qualm durchwehte ihn in Fetzen. Wo sich früher das Hallendach gewölbt hatte, strähnte Regen herab oder fiel plötzlich in breitem Schwall, prasselnd. Draußen dunkelte es schon. Ich ging auf Lichter mit trüben Lichthöfen zu. Wach, nervös, wie nach einem Alarm. Dann lag der große Platz vor mir und verschwamm immer wieder hinter wandernden Wasserschleiern. Verwirrend viele Straßenbahnlinien kreuzten sich hier. Abertausende waren unterwegs. Ganze Scharen liefen, rannten. An den Haltestellen ballten sich die Wartenden. Alle Bahnen waren überfüllt. Ich erschrak, als ich sah, wie es beim Aus- und Einsteigen zuging. Anscheinend fanden nur solche Platz, die ihre Vorderleute gewaltsam beiseite gedrückt hatten und sich weiter stoßend und stemmend endlich durch die offenen Türen zwängten. Die letzten klammerten sich an die Haltegriffe und fuhren auf den Trittbrettern mit. Als ein Zug der Linie 6 stoppte, unternahm ich, um hineinzugelangen, bloß einen verlegenen Versuch. Mit Rucksack, Holzkoffer und Taschen war ich selbst Höflichen ein Ärgernis gewesen. Wir warteten, triefend vor Nässe, auf die nächste Bahn. Kaum hatte sie gebremst, kämpfte ich mich, rücksichtslos vor Angst, durch. Dann fuhren wir eine ewig lange Stunde. Zuletzt, als der Zug einen Kreis beschrieb und zum Stehen kam, gab es in beiden Wagen nur noch einen Fahrgast. Ich griff nach meinem Gepäck. Im Freien konnte ich gerade so weit sehen, wie der fahle Lichtschein reichte, der aus dem Inneren des Zuges fiel. Endstation. Für mich stand nun alles auf Messers Schneide. Ich starrte rings in die Nacht.